Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ja, Andres, ich freue mich, dass du heute Morgen da bist, dass du uns die Predigt hältst und mitnimmst auf Augenhöhe. Und weltweit feiern wir weltweit Gottesdienst, aber du kommst gar nicht so weit her heute Morgen. Erzähl uns ein paar Sätze zu dir, woher kommst du und was machst du gerne, wenn du jetzt nicht gerade hier morgens unterwegs bist?
Ja, vielen Dank. Es war tatsächlich die kürzeste Dienstreise meiner Karriere. 7 Minuten einmal über den Berg von Rechtenbach hierher. Also ich hätte auch laufen können heute Morgen, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe ein bisschen Material dabei, das liegt da draußen. Was ich sonst mache in meiner Freizeit, ich mache total gerne Sport, alle Arten von Sport. Seit letztem Jahr habe ich mit Beachvolleyball angefangen. Da ist ja in Wetzlar auch so ein toller Beachvolleyballplatz, wo man immer hingehen kann. Ich schwimme gerne, wandere gerne. Mach gerne Sachen aus Holz, baue Möbel oder so. Mein erster Beruf ist Tischler. Kreative Dinge, genau. Cool.
Du selbst warst auch 5 Jahre im Ausland, in Brasilien. Was hast du dort gemacht und was war deine Erfahrung?
Ja, ich war 5 Jahre im Nordosten von Brasilien in einem großen Steppengebiet, geprägt von extremer Armut, von sozialer Ungerechtigkeit, von Gewalt, Kriminalität. Habe dort vor allem in der Ausbildung von Pastoren und Gemeindemitarbeitern geholfen, war aber auch immer wieder unterwegs in den ländlichen Regionen zu Gemeindegründungsprojekten. Und so meine Erfahrung, wenn du danach fragst, bei allen Begegnungen, die ich mit Menschen hatte, vor allem auch so in diesen ländlichen Regionen, wo irgendwelche Lehmhütten so in der Steppe stehen und wir die Menschen besucht haben, meine Erfahrung war immer, die Menschen wollen ernst genommen werden. Egal, ob welche Bildung sie haben, egal wie arm sie sind, aber Menschen haben das tiefe Bedürfnis, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet, dass man sie ernst nimmt.
Also das Thema ist heute auch ein Herzensthema von dir. Und aktuell arbeitest du bei World Vision und bist Referent für Gemeinden. Da habe ich mich gefragt, was motiviert dich dazu, auch gerade in Gemeinden zu gehen und ja, uns was einen Einblick zu geben in World Vision?
Ja, du hast ja vorhin schon mit dieser Aufstellung so ein bisschen den Blick auf die Herausforderungen gestellt, die in dieser Welt da sind. Und das sind oft nicht nur Herausforderungen, sondern auch Überforderungen und die Frage, wo soll man bei all diesem Leid und diesen Nöten anfangen? Und es begeistert mich einfach bei der Arbeit von World Vision zu sehen. World Vision ist eine der größten Hilfsorganisationen weltweit, dass mit so einer geballten Kraft tatsächlich auch Veränderung möglich ist. Und das mit Menschen zu teilen, das weiterzugeben, aber auch Gottes Anliegen für diese Welt, seinen Blick für die Menschen so weiterzugeben, das motiviert mich.
Danke, dass du uns heute Morgen Gelegenheit gibst, uns da auch einzuklinken, diese geballte Kraft. Ja. Ich bete jetzt gerne noch für dich. Jesus, ich danke dir für die Predigt, die jetzt uns bevorsteht. Und ich bitte dich, dass du Andres segnest, dass du ihm deine Worte in den Mund legst und ja, die Saat aufgehen lässt, unsere Herzen berührst mit den Themen, die du heute Morgen bringen möchtest, Jesus. Wir bringen dir diese Zeit und danken dir für deine Gegenwart. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf, dass ich etwas berichten darf von der Arbeit von World Vision, dass ich euch mit in meine persönlichen Erfahrungen mit hineinnehmen darf und auch, wie ich das alles mit meinem Glauben so verbinde. Ich habe euch 2 Bücher mitgebracht, die mir sehr wichtig sind. Natürlich in einem Gottesdienst muss das die Bibel sein. Das andere ist mein Tagebuch. Aus beiden möchte ich etwas lesen heute Morgen und ich hoffe, dass ich keinen Ärger bekomme, wenn ich nicht mit der Bibel, sondern mit einem kleinen Eintrag aus meinem Tagebuch anfange. Es ist Dienstag, der 13. September 2022, Chișinău, Republik Moldau. Wir betreten den mehrstöckigen Gebäudekomplex, der zur Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus der Ukraine umfunktioniert wurde. Die Leiterin der Unterkunft führt uns durch die engen, dunklen Flure. Es riecht schlecht. Die Wände zum Teil aufgerissen, Kabel hängen heraus. Wir betreten einen großen Raum, der, warum auch immer, mit schwarzen Tüchern vor den Fenstern verdunkelt ist. Ein Fernseher läuft. Ein Aufseher sitzt mit seinem Stuhl auf einem Holzpodest und spielt an seinem Handy. Was soll er auch sonst tun? In dem Raum verteilt sitzen Senioren und ein paar wenige Frauen mit ihren Kindern. Vor sich, aus Styroporbehältern, isst jeder für sich sein Mittagessen, das aus einer Großküche geliefert wurde. Allein der Geruch nimmt mir jeden Appetit. Ich frage mich, wann sie selbst wieder entscheiden dürfen, was sie essen möchten. Und wann dürfen sie wieder von Tellern essen? Und dürfen sie jemals wieder von ihren eigenen Tellern essen? Soweit meine Eindrücke vom 13. September aus Moldau. Die Eindrücke, die ich an diesem Mittag in Chișinău gewonnen habe, haben mich noch lange bewegt. Eine Woche lang durfte ich mit Kollegen von World Vision auf eine Reise durch die Republik Moldau und in der Ukraine unsere Arbeit kennenlernen. Wir haben dort Projekte besucht, die wir in Zukunft unterstützen wollten, so wie diese Flüchtlingsunterkunft. Und wir haben unsere Partnerorganisation und unsere Kollegen besucht, die in der sogenannten Ukraine Response tätig sind, also der Nothilfe, die infolge des Ukraine-Krieges begonnen wurde. Die Nothilfe, durch die bisher über 40.000 Menschen Unterkünfte bekommen haben, über 30.000 Menschen haben Lebensmittel erhalten und über 150.000 Hygieneartikel wurden verteilt. Mich faszinieren immer wieder diese großen Zahlen, die hinter der Arbeit von World Vision stecken. Doch das, was mich noch mehr bewegt, sind die Millionen von Menschen, die hinter diesen Zahlen stehen und denen wir helfen dürfen. Wir setzten unseren Rundgang in der Flüchtlingsunterkunft in Chișinău fort. Verwinkelte Flure, dunkle Gänge, hoch in den zweiten, dritten Stock, wo die Menschen ihre Zimmer haben. Und manche Frauen erlauben uns, in ihre Zimmer hineinzukommen. Und dann stehen wir da in den Schlafzimmern von uns fremden Menschen. Und das, was viele junge Menschen in Deutschland als moderne Möbeleinrichtung sehen, eine Matratze auf Paletten gelegt, ist dort eine Notlösung und sieht auf einmal gar nicht mehr so schick aus wie auf den Fotos bei Instagram und Pinterest. Der kleine Raum ist zwar 3 Meter hoch, jedoch bis unter die Decke mit hellblauen Fliesen gekachelt. Auch wenn die Frau auf dem Foto lächelt, es ist bedrückend. Und so sitzt sie da, die junge Mutter aus Odessa geflohen, mit ihrer kleinen Tochter. Die Frage, die sich mir bei dieser Begegnung in meinem Kopf formt, lässt mich die ganze Reise über nicht mehr los. Und ich stelle sie mir bis heute, wenn ich an die vielen Menschen denke, denen wir in Not- und Krisensituationen begegnen. Wer bist du? Wer bist du oder was bleibt von dir übrig, wenn du alles, was dich ausmacht, zurücklassen musst oder verloren hast? Dein Ehepartner, deine Kinder, deine Enkel, deine Wohnung, dein Haus, deine Möbel, deine Erinnerungen, Fotos, Tagebücher, deine Verwandten, deine Arbeitsstelle, deine Nachbarn, deine Kirche. Wer bist du dann noch? Und was bleibt von dir übrig, wenn alles, was dich ausmacht, verlierst? Du fliehen musst und du auf einer Bettkante in einer Flüchtlingsunterkunft in einem dir fremden Land sitzt. Wer bist du, wenn du auf der Flucht bist? Wer bist du, wenn du arm bist? Wer bist du, wenn du an Hunger leidest? Wer bist du, wenn du alles verloren hast? Ich weiß nicht, was diese Menschen auf diese Frage antworten würden. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist vielleicht, welche Antwort wir ihnen geben würden. Ich glaube, die Antwort, die wir geben, was wir in diesen Menschen sehen, könnte ein Schlüssel sein. Und da macht es auch keinen Unterschied, ob es eine junge Frau auf der Bettkante in einer Flüchtlingsunterkunft in Chișinău ist Oder die Frau, mit der uns die Jahreslosung bekannt macht, die in der Wüste einsam und verlassen auf der Steinkante eines Brunnens sitzt. Mitte März seid ihr wahrscheinlich alle schon Profis, was die Jahreslosung anbelangt. Ihr habt Predigten und Andachten zur Genüge darüber gehört. Aber da dieser Vers über dem gesamten Jahr steht, scheue ich mich nicht davor, ihn noch einmal aufzugreifen. Er steht in 1. Mose 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Satz ausgesprochen von einer, die keinen Ausweg mehr für sich sah. Die keinen Ausweg mehr für sich sah, als sich auf die Flucht zu begeben und alles hinter sich zu lassen. Diese Frau, Hagar, floh in die Wüste. Schwanger. Schwanger in die Wüste. Trockenheit und Hitze tagsüber und nachts bittere Kälte. Flucht ist gefährlich und oft lebensgefährlich. Geschätzte 50 Millionen vertriebene und entwurzelte Kinder gibt es weltweit. Und sie sind besonders vielen Gefahren ausgesetzt. Ihre unsicheren Lebensbedingungen begünstigen Ausbeutung und Kinderhandel, sexuelle Übergriffe, egal auf welcher Etappe der Flucht. Die Fluchtgeschichte von Hagar nimmt eine unerwartete Kehrtwende. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Wenn der Engel Hagar dort gefunden hat, dann heißt das ja auch, dass er sich zuvor auf die Suche gemacht hat. Gott schickt seinen Engel auf die Suche nach einer ägyptischen Sklavin. Einer Sklavin, die der Willkür und der Misshandlung ihrer Besitzer ausgeliefert war und dann geflohen ist. Der Engel spricht Hagar dort an. Er spricht sie mit ihrem Namen an. Hagar, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt jeden Namen, vergisst niemanden, kennt auch jeden einzelnen Namen von den 50 Millionen entwurzelten und vertriebenen Kindern. Er kennt den Namen Hagars. Er kennt unseren Namen. Und so spricht der Engel sie an: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Was treibt dich hierher? Warum? Als ob der Engel, als ob Gott das nicht schon längst wüsste. Gott kennt die Fluchtursachen. Und wir kennen die Fluchtursachen. Gewalt, Hunger, Naturkatastrophen und so weiter. Aber er stellt trotzdem die Frage, denn Gott möchte die Geschichte Hagars aus ihrem Mund hören. Er möchte, dass sie redet und mit ihm redet, weil Reden immer der erste Schritt ist. Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Die Antwort von Hagar zeigt, wie ausweglos und verzweifelt ihre Lage war. Auf die Frage, wo kommst du her, hat sie eine Antwort. Auf die Frage, wohin, weiß sie nichts zu sagen. Doch der Engel hat darauf eine Antwort. Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Geh zurück, dahin, wo es schwer für dich ist, da, wo du gelitten hast. Geh zurück in deine alte Situation. In deine alte Situation, die du aber jetzt unter einer ganz neuen Perspektive sehen darfst. Mit einem Versprechen, nämlich, dass Gott dein Elend gehört hat. Hagar bekommt etwas, das sie innerlich dazu befähigt, in ihre alte Umgebung zurückzukehren und darin zu leben. Ein Grundsatz, den wir auch bei der Arbeit von World Vision haben. In vielen Regionen dieser Welt leiden die Menschen an den harten Bedingungen des Klimas, der Hitze, der Trockenheit, dem Mangel an Ressourcen wie Wasser, dem Zugang zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung. Voraussetzungen, die nur bedingt verändert werden können. Was aber gemacht werden kann, ist, Menschen zu befähigen, unter einer anderen Perspektive in ihrer alten Umgebung zu leben. mit ihnen neue Wege entdecken, wie das Leben trotzdem gemeistert werden kann, wie das Leben trotzdem lebenswert ist. Das geschieht dann zum Beispiel, indem neue Anbaumethoden ausprobiert werden in der Landwirtschaft, indem klimaresistentes Saatgut ausgegeben wird oder dass Kindern das Bewusstsein für ihre Rechte geschärft wird. Hagar bekommt ein Versprechen. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Geh zurück in deine alte Situation, aber unter ganz neuen Voraussetzungen. Die Frage, die mich in der Flüchtlingsunterkunft in Chisinau beschäftigt hat, findet für mich in der Geschichte von Hagar eine Antwort. Wer bist du, wenn du nur noch die Kleidung hast, die du auf dem Körper trägst, sonst nichts mehr, kein Besitz und keine Menschen? Wer bist du dann noch? Hagar findet ihre Antwort: Ich bin die, die nach der Gott sieht. Ich bin die, für die sich Gott interessiert. Ich bin die, die von Gott nicht vergessen wurde. Und Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Rui, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, ich habe den gesehen, der nach mir sieht. El-Rui, Gott sieht nach mir. Gott ist der, der meinen Blick sucht, der mir in die Augen schaut. Ein Gott, der mir auf Augenhöhe begegnet, selbst wenn ich ganz unten am Boden bin. Vielleicht hat diese Frage, wer bist du, wenn du nichts mehr hast, noch eine zweite Antwort. Die erste, diese unverbrüchliche Antwort von Gott: Du bist die, du bist der, den ich ansehe, dem ich in die Augen schaue, den ich nicht vergessen habe. Darin liegt dein Wert und darin liegt deine Identität. Ob du in Asrak, einem der Flüchtlingslager in Jordanien, wohnst oder auf den Trümmern der eingestürzten Häuser in Syrien oder in einem Dorf in Äthiopien, du bist die, du bist der, den Gott ansieht. Das ist ein Teil der Vision von World Vision, dass Menschen erfahren, Gott hat sie nicht vergessen. Er sieht sie an. Es gibt aber noch eine Antwort, nicht unverbrüchlich wie das Versprechen, das Gott gibt, aber in unserem Alltag doch scheinbar viel wichtiger, relevanter. Wer bin ich? Ich bin der, den du in mir siehst. Ich bin, wie du mich anschaust. Vertrauensvoll in die Augen, argwöhnisch distanziert oder arrogant von oben herab. Ich bin der, den du in mir siehst. Ein interessanter Gesprächspartner, ein arroganter Schnösel, ein Freund, ein Bedürftiger. Für dich bin ich der, den du in mir siehst. Ich bin, wie du auf mich schaust. In seinen Grundwerten hat World Vision festgehalten, wie wir auf andere Menschen schauen wollen und was wir in ihnen sehen. Da heißt es, wir sind Partner. Auch verstehen wir uns als Partner der Bedürftigen wie der Wohlhabenden in einem gemeinsamen Dienst. Wer sind die Bedürftigen? Weltweit hungern rund 811 Millionen Menschen. 160 Millionen Kinder sind von Kinderarbeit betroffen. 82,4 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Jedes Jahr werden 12 Millionen Mädchen unter 18 Jahren verheiratet. Auf dem afrikanischen Kontinent sind rund 287 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Alle 4 Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger. Die Menschen, die sich anonym hinter diesen Zahlen verstecken, diese Männer und Frauen und in erster Linie diese Kinder, sind unsere Partner auf Augenhöhe. World Vision arbeitet in rund 100 Ländern dieser Welt. In rund 1250 regionalen Entwicklungsprojekten setzen wir uns dafür ein, dass Kinder eine lebenswerte Zukunft vor sich haben. Das beginnt mit den grundlegenden Dingen wie der Versorgung mit sauberem Wasser, dem Zugang zu Gesundheits- und Bildungsversorgung, aber auch der Aus- und Weiterbildung für die Landwirtschaft und andere Berufe. Eben allem, was dazu dient, damit Kinder in einem gesunden Umfeld aufwachsen können. Und neben diesen langfristigen Projekten zielt unsere Hilfe aber auch dorthin, wo schnelle Hilfe nötig ist. Zum Beispiel in den Krisengebieten dieser Welt, wo Menschen von Naturkatastrophen, von Krieg und Flucht erschüttert werden. Wie jetzt im Erdbebengebiet in Syrien und in der Türkei, der Hungersnot in Afrika, dem Krieg in der Ukraine. Kinder sind immer die Schwächsten und am gefährdetsten. Sie werden als Kindersoldaten missbraucht, als Kinder verheiratet, sexuell missbraucht, zum Arbeiten gezwungen. Unsere Vision für jedes Kind: Leben in Fülle. Unser Gebet für jedes Herz: Tatkraft und Wille. Bei allem, egal bei uns, bei World Vision oder bei euch hier in Wetzlar, bei allem, was wir tun, kommt es auf den richtigen Blick an. Wie sehe ich den Menschen, der vor mir steht? Wir kommen nicht als die, die alles besser wissen und alle Lösungen parat haben. Diese Menschen sind unsere Partner. Es war ihre Geschichte, bevor wir kamen, und es wird ihre Geschichte bleiben, lange nachdem wir gegangen sind. Und wir haben eine Menge von den Menschen zu lernen, die wir Benachteiligte, Arme, Flüchtlinge, Rechtlose nennen. Es ist die Frage, ob ich mein unterschwelliges Überlegenheitsgefühl ablegen kann und darauf verzichten möchte, Macht auszuüben. Der Engel, der Hagar begegnet, sieht mehr in ihr als eine ägyptische Sklavin. Er sieht in ihr eine bedeutende Frau, von der ein großes Volk abstammen wird. Die Art und Weise, wie wir auf Menschen schauen, die unsere Hilfe benötigen, ist der Schlüssel für eine nachhaltige Veränderung ihrer Umstände. Von oben herab, besserwisserisch, oder mit kolonialistischen Denkmustern oder auf Augenhöhe. Bereit zu lernen, bereit auf den anderen einzugehen, sie und ihn mit ihrer Geschichte zu sehen. Die Art und Weise, wie wir auf Menschen schauen, die unsere Hilfe benötigen, ist der Schlüssel für eine nachhaltige Veränderung ihrer Umstände. Und darin liegt ja auch die verändernde Kraft unseres Glaubens. Wir glauben, dass Gott Mensch wurde und in allem uns gleich geworden ist. Ein Gott, der nicht von oben herabschaut, sondern uns gleich geworden ist, der uns begegnet. Ein Gott, der Mensch wird, uns auf Augenhöhe begegnet, aufwächst unter Menschen, von Menschen lernt. Ein Mensch, der hinhört und der fragt. Und dieser Gottmensch Jesus, er begegnet auch einer Frau am Brunnen, so wie der Engel Hagar, begegnet ihr auf Augenhöhe, und sein Durchdringen ihrer Lebensgeschichte verändert für sie alles. Dieser Mensch Gott Jesus begegnet einem Blinden kurz vor Jericho, der um Hilfe schreit. Und Jesus fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Mensch, der seine Hilfe nicht aufzwängt, sondern der nachfragt, der hören will, der den anderen ansieht und ihn ernst nimmt? Was willst du, dass ich dir tun soll? Wenn ich in Gemeinden eingeladen werde, ist eine große Bitte immer, auch etwas Praktisches mit an die Hand zu geben. Irgendetwas, das man jetzt konkret tun kann. Und wenn ich dann immer sage, dass eines der besten und praktischsten Dinge ist, Geld zu spenden, schaue ich immer in sehr enttäuschte Gesichter. Tatsächlich kann man unsere Arbeit am besten damit unterstützen, indem man dafür spendet. Wir verzichten zum Beispiel darauf, dass Hilfsgüter und Sachspenden in Deutschland gesammelt werden und diese dann weitergeleitet werden, weil das mit hohen Kosten und einem hohen logistischen Aufwand verbunden ist. Die Hilfsgüter werden so nah wie möglich an den betroffenen Regionen gekauft, um dann auch so die betroffene Region wirtschaftlich zu unterstützen. Und womöglich helfen wir mit Gutscheinen oder Bargeld, damit die Menschen selbst entscheiden können, was sie für ihren täglichen Bedarf benötigen. Denn es macht einen großen Unterschied, wenn Menschen auch in solchen schwierigen Situationen ihres Lebens so selbstständig wie möglich ihr Leben führen können. Aber für die, die noch mehr hören wollen, was sie praktisch umsetzen können, habe ich zwei Dinge. Das erste, fang mit dem ersten Schritt an. Begegne den Menschen auf Augenhöhe. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar nach der Begegnung mit dem Engel. Was würden die Menschen sagen, denen du in ihrer Not begegnest? Egal, ob das hier in Wetzlar ist oder die Menschen, die du mit deiner Spende unterstützt. Würden sie sagen, du bist ein Mensch, der mich sieht? Du bist ein Mensch, der mir auf Augenhöhe begegnet. Und das Zweite, fang an, Fragen zu stellen, anstatt immer schon die Antwort parat zu haben. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Die Frage gestellt an einen Blinden von Jesus liegt auf der Hand. Aber Jesus fragt trotzdem. Und ich glaube, wir verlieren an Relevanz und Wirksamkeit, wenn wir immer schon zu wissen glauben, was die Bedürfnisse und Nöte der anderen sind. Wir haben oft die fertigen Antworten, ohne zu wissen, was überhaupt die Frage ist. Dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen heißt, Fragen zu stellen und ihn verstehen zu wollen. Wie der Engel Hagar fragte, wo kommst du her und wo gehst du hin? Oder wie Jesus fragte, was willst du, dass ich für dich tun soll? Es fängt bei uns an, bei unseren Einstellungen, wie wir die Menschen in dieser Welt sehen und ihnen begegnen. Und etwas, das mir geholfen hat, sensibel zu werden, ist ein Gebet, das ich gerne zum Abschluss mit euch beten möchte. Es ist von Danielle Strickland, einer Menschenrechtsaktivistin und Botschafterin von World Vision. Und ein Gebet, das durch unsere Körperhaltung noch bestärkt werden kann. Und wenn ihr wollt, dann steht doch zum Abschluss dieser Predigt auf und macht und betet dieses Gebet mit mir. Dieses Gebet beginnt mit Fäusten, die wir verteidigend vor uns halten. Wir beten. Herr, ich gestehe, dass ich zu viel Zeit damit verbringe, meine Position, meine Einstellungen, meine Meinungen und mein Verhalten zu verteidigen und dafür zu kämpfen. Ich bekenne, dass ich oft gegen dich kämpfe, gegen deine Pläne und deinen Willen. Ich bekenne, dass diese Hände nicht widerspiegeln, wie du gelebt hast und wie ich dich erlebt habe. Stattdessen entscheide ich mich, meine Hände hochzuhalten. Ich übergebe dir heute alles, was ich habe. All meine Lasten, all meinen Segen, alles Gute und alles Böse. Es gehört alles dir. Ich wähle Hingabe. Und mit geballten Händen vor uns: Herr, ich gebe zu, dass ich zu viel Zeit damit verbringe, verzweifelt zu versuchen, das festzuhalten, was ich glaube, was mir gehört. Ich gestehe, dass ich mir einbilde, dass ich definiert werde durch das, was ich habe und was ich tue. Ich bekenne, dass diese Hände nicht widerspiegeln, wie du gelebt hast und wie ich dich erlebt habe. Stattdessen entscheide ich mich, meine Hände offen zu halten. Ich entscheide mich, heute von dir zu empfangen und anderen zu geben. Ich wähle Großzügigkeit. und mit verschränkten Armen. Herr, ich bekenne, dass es meine natürliche menschliche Haltung ist, auf Distanz zu gehen, zu kritisieren, zu spekulieren und zu sagen, das ist nicht mein Problem. Ich bekenne, dass ich oft zynisch bin, mich verschanze und hinter zu hohen Ansprüchen verstecke. Ich bekenne, dass diese Hände nicht widerspiegeln, wie du gelebt hast und wie ich dich erlebt habe. Stattdessen entscheide ich mich, meine Hände auszustrecken. Ich entscheide mich für Offenheit gegenüber deinen Wegen und deiner Mission. Ich entscheide mich dafür, mich auf das Abenteuer einzulassen, in das du mich rufst. Und ich sage den Menschen auf der anderen Seite des Globus und denen, die mir am nächsten sind, mein Leben ist offen für dich. Du bist hier willkommen. Ich wähle deine Sendung. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.